Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcast, in der es um die Gebärmutterhalskrebsvorsorge in der Schwangerschaft und in der Menopause geht. Diese Folge haben wir mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH erstellt. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Es ist halt sehr häufig mit Angst verbunden, dieser positive HPV-Test. Insbesondere dann, wenn die Frau schwanger ist.
Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH. Gebärmutterhalskrebs ist weltweit die vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen. Sie wird in 70% der Fälle von humanen Papillomviren oder HPV der Hochrisikotypen 16 und 18 verursacht. Durch eine moderne Diagnostik im Rahmen des Gebärmutterhalskrebs-Screenings können Krebsvorstufen und frühe Erkrankungsstadien jedoch rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Bei Frauen ab 35 Jahren etwa wird der traditionelle Pap-Test durch einen HPV-Test ergänzt, mit dessen Hilfe gezielt nach den HPV-Hochrisikotypen gesucht wird. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Bedeutung bestimmter Sonderfälle für das Gebärmutterhalskrebs-Screening, denn ein auffälliger HPV-Befund während der Schwangerschaft oder Menopause bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Wie das Risiko für Gebärmutterhalskrebs dennoch minimiert werden kann, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. André Ahr, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Fachkunde gynäkologische Exfoliativzytologie und ärztlicher Leiter und Geschäftsführer des MVZ für Zytologie und Molekularbiologie in Frankfurt. Mein Name ist Dr. Anja Schäfer, ich bin freie Medizinjournalistin und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Ahr. Ganz herzlich willkommen.
Hallo Frau Schäfer, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich freue mich.
Professor Ahr, ein positiver HPV-Test in der Schwangerschaft kann ja nicht nur die Gesundheit der Mutter, sondern auch den gesamten Ablauf der Schwangerschaft beeinflussen. Wie oft kommen denn positive HPV-Befunde in der Schwangerschaft überhaupt vor und welchen Verlauf beobachten Sie da am häufigsten?
Circa 6-8% aller Schwangeren haben einen positiven HPV-Test. Wichtig ist darüber zu sprechen, dass wir von einem positiven HPV-Test sprechen und nicht von einer Infektion, was ja häufig fälschlicherweise gesagt wird. Und wichtig ist auch zu wissen, dass die Positivitätsrate bei den schwangeren Frauen nicht anders ist wie bei den nicht schwangeren Frauen. Also 6-8% der Frauen über 35 sind HPV-positiv und das ist per se erstmal nichts Schlimmes. Die HPV-Positivität bedeutet einzig und allein, dass ein gewisses Risiko besteht, dass im Laufe von Jahren aus einer normalen Zelle eine Krebszelle werden kann. Aber es ist halt sehr häufig mit Angst verbunden, dieser positive HPV-Test. Insbesondere dann, wenn die Frau schwanger ist und am Anfang der Schwangerschaft wird ja ein Krebsvorsorgeabstrich entnommen. Und kurze Zeit später, wie gesagt, bei 6-8% ist dieser Test dann positiv.
Welche Herausforderungen können sich unter Umständen dennoch bei HPV-positiven Schwangeren ergeben? Worauf ist da zu achten?
Also erstmal den Test ausführlich erklären, dass dieses Virus nicht direkt mit Krebs verbunden ist, sondern nur das Risiko steigert. Das zweite ist, dass dieser positive HPV-Test die Schwangerschaft überhaupt nicht beeinflusst. Aber die Schwangerschaft ist halt was Besonderes, beeinflusst das Kind überhaupt nicht. Aber infolge der etwas reduzierten Immunreaktion der schwangeren Frauen, was ja normal ist in der Schwangerschaft, kann es sein, dass aus einer normalen Zelle etwas schneller eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebszellen entsteht. Das ist eine Besonderheit, das muss man wissen, dass wenn man schwangere Frauen abstreicht, also einen zytologischen Abstrich entnimmt, dass die Zellen meistens eine Stufe schlimmer aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Aber der Frau muss man ganz klar vermitteln, es besteht kein Risiko für die Schwangerschaft. Man ist aber etwas beeinflusst in der weiteren Diagnostik.
Wann ist dann Ihrer Ansicht nach eine invasive Diagnostik oder Behandlung bei Schwangeren mit positivem HPV-Befund oder einer Dysplasie notwendig? Und in welchen Fällen würden Sie zunächst den Verlauf der Schwangerschaft abwarten?
Es gibt ja eine Änderung. Wir haben ja diese Krebsfrüherkennungsuntersuchung in Deutschland seit 70 Jahren. Die war ja auch sehr erfolgreich. Aber wir haben eine Änderung. Seit 2020 wird nicht nur der zytologische Abstrich entnommen, sondern ein HPV-Test mitgemacht, alle 3 Jahre bei Frauen über 35, der sogenannte Co-Test. Und dieser Co-Test ist verbunden mit einem sehr strengen Algorithmus, was man also bei auffälligen Testergebnissen zu machen hat. Und der nächste Schritt bei auffälligen zytologischen Befunden und oder HPV-Positivität ist die Abklärungskolposkopie. Das heißt, man schickt die Frau zu einer spezialisierten Sprechstunde, wo eine Kolposkopie durchgeführt wird, also die lupenoptische Betrachtung des Gebärmuttermundes. Und das ist bei nicht schwangeren Frauen eine sehr zuverlässige Methode. Bei schwangeren Frauen aber infolge der verbesserten Durchblutung der Gebärmutter, der sehr hoch aufgebauten Schleimhaut hormonell bedingt, ist diese Methode deutlich eingeschränkt. Und der nächste Schritt wäre dann, bei einer auffälligen Kolposkopie eine Probebiopsie zu machen. Da ist man bei schwangeren Frauen sehr zurückhaltend, weil es eben auch mit einer deutlich gesteigerten Risiko für eine Blutung verbunden ist. Und das macht man sehr zurückhaltend. Und es ist auch in den allermeisten Fällen, also ich würde schätzen, in 99% überhaupt nicht notwendig.
Unter anderem wahrscheinlich auch, weil sich so ein positiver HPV-Befund dann ja auch zurückbilden kann. Wahrscheinlich während der Schwangerschaft genauso wie bei jeder anderen Frau auch? Oder ist das unterschiedlich?
Ja, wir rechnen ja oder wir gehen davon aus, dass 90% der HPV-Befunde sich innerhalb von 1-2 Jahren wieder normalisieren, weil das Immunsystem mit diesem Virus zurechtkommt. Nur bei circa 10% der Frauen schafft es das Immunsystem eben nicht, dieses Virus zu eliminieren. Es ist eine gewisse immunologische Lücke vorhanden. Und das sind dann tatsächlich die Frauen, die ein erhöhtes Krebsrisiko in Anführungszeichen haben. Auf die muss man dann gesondert aufpassen. Da die Schwangerschaft aber nur 9 Monate dauert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer geringgradigen oder leichtgradigen Veränderung im Laufe von 9 Monaten ein invasives Cervixkarzinom entsteht, nahe null. Das sind Raritäten, Gott sei Dank.
Das heißt, man beobachtet es dann und würde dann nach der Schwangerschaft weitersehen.
Genau, man macht engmaschige zytologische Kontrollen. Wenn da tatsächlich der Verdacht besteht auf eine obligate Präkanzerose, also eine Stufe 4AP zum Beispiel, dann würde man die Kolposkopie auch wiederholen, aber ohne Biopsie. Es sei denn, und das muss man mit der Frau ganz klar besprechen, es gibt natürlich auch das Risiko, dass ein invasives Karzinom vorliegen kann. Und das kriegt man halt nur raus durch die histologische Abklärung. Und man muss mit der Frau dann sprechen, wie welches Risiko für sie das Entscheidende ist. Ihr individuelles Risiko, dass eventuell eine Diagnose verschleppt wird. Oder ob man eventuell sogar eine Konisation in der Schwangerschaft macht, was absolut selten passiert. Aber eben dadurch das invasive Karzinom ausgeschlossen werden kann, eventuell aber die Schwangerschaft gefährdet wird.
Also ich nehme daraus mit, dass man in der Schwangerschaft sehr sorgfältig abwägen muss zwischen Diagnose und Therapie, um einfach zu vermeiden, dass man irgendwelche unnötigen oder riskanten Eingriffe vornimmt.
Ja, das Fazit ist bei der Schwangerschaft wirklich, also konservativ beobachten, die Angst nehmen. Es ist kein Grund für einen Kaiserschnitt. Es ist kein Grund für eine frühzeitige Beendigung der Schwangerschaft. Es besteht keine Gefahr für das Kind. Natürlich gibt es die sogenannten spitzen Feigwarzen, die werden auch durch HPV-Subtypen hervorgerufen. Das sind aber die sogenannten Niedrigrisikotypen. Die können gegebenenfalls auch zu einer Larynxpapillomatose des Neugeborenen führen. Das ist aber auch selten und wäre auch nicht der Grund für einen Kaiserschnitt. Also diese Hochrisikotypen stellen ein Risiko dar, dass sich eine Zelle verändern kann, aber bei der schwangeren Frau ist man sehr zurückhaltend mit der invasiven Diagnostik und Therapie sowieso.
Dann kommen wir mal auf die Menopause zu sprechen. In dieser Lebensphase kommt es ja zu hormonellen, aber auch immunologischen Veränderungen, die einen Einfluss auf mögliche HPV-Infektionen, aber eben auch auf das Risiko für Gebärmutterhalsveränderungen bzw. Krebserkrankungen haben können. Können Sie uns diese Veränderungen und ihre Auswirkungen im Zusammenhang mit HPV einmal erläutern?
Es gibt ein Risiko, das entscheidende Risiko der älteren Frau, und das ist die Nichtteilnahme an der Früherkennungsuntersuchung. Da nimmt es haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, ganz klar die Frequenz mit zunehmendem Alter nimmt ab. Also weniger Frauen nehmen diese Krebsfrüherkennungsuntersuchung wahr, weil es eben unangenehm ist, weil gefragt wird, ab einem gewissen Alter muss ich überhaupt noch kommen, ist das überhaupt noch wichtig? Und vermutlich aufgrund dieser Nichtteilnahme steigt dann auch ab 70 das Risiko für Gebärmutterhalskrebs wieder an in Deutschland. Das konnte eine Gruppe aus Ostdeutschland sehr gut zeigen. Die Nichtteilnahme an dem Programm ist der entscheidende Risikofaktor in Deutschland, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Der zweite Faktor oder der weitere Faktor ist, wie Sie richtig gesagt haben, die abnehmende Immunantwort. Es gibt tatsächlich, und das wissen wir jetzt durch den Co-Test seit 4 Jahren, eine ganze Reihe, sagen wir ungefähr 4% der Frauen ab 60, die HPV-positiv bleiben, obwohl sie keinen Verkehr haben, keinen wechselnden Partner haben, sondern das sind persistierende HPV-Positivitäten, wo wir uns nicht genau erklären können, warum die dann auch wieder aufflackern, ja, und dann auch zu Zellveränderungen führen. Wahrscheinlich ist es die nachlassende Immunsituation der älter werdenden Frau. Vielleicht ist es auch die chronische atrophische Kolpitis. Das heißt, durch den Hormonmangel baut sich die Schleimhaut in der Scheide nicht mehr so hoch auf, wie das bei den aktiven Eierstöcken der Fall war. Die Haut wird sehr empfindlich, sie ist pergamentdünn, die schützenden Milchsäurebakterien sind nicht mehr da. Das heißt, die Scheide wird von Darm- und Hautbakterien besiedelt, kann zu einer chronischen Infektion führen. Vielleicht ist das auch der Auslöser, warum dann wieder dieser HPV-Positivität aufflackert und dann schlussendlich auch zu den Zellveränderungen führt. Und der dritte wichtige Faktor ist, dieses atrophische Plattenepithel, dieses Hormonmangelbild ist zytologisch sehr schwer zu beurteilen. Durch Zellveränderungen, die bei der Abstrichentnahme passieren, weil die Kerne auffällig aussehen, ohne dass was Auffälliges tatsächlich dahinter steckt. Und weil, und das ist auch ein entscheidender Faktor in der Diagnostik, in der Kolposkopie diese Grenzzone zwischen diesen zwei Schleimhäuten, der Schleimhaut der Scheide und der Schleimhaut der Gebärmutter, zieht sich in den Gebärmutterhalskanal zurück und ist somit weder für die Kolposkopie suffizient zu beurteilen, noch für die teilweise für die Abstrichentnahme erreichbar. Und wir haben jetzt gesehen in den letzten 4 Jahren, das haben wir auch publiziert, dass bei älteren Frauen, die aufgrund einer persistierenden HPV-Positivität in die Abklärungskolposkopie geschickt wurden und dann dort eine endozervikale Kürtage gemacht wurde, also Material für die histologische Untersuchung gewonnen wurde, finden wir doch bei relativ vielen Frauen eine Präkanzerose, eine sogenannte CIN3, also eine obligate Präkanzerose Richtung Gebärmutterhalskrebs. Die sind uns damals mit der Zytologie alleine durch die Lappen gegangen. Aber nochmal, der entscheidende Faktor ist die Nichtteilnahme.
Das heißt, ja, Gebärmutterhalskrebs-Screening ganz wichtig, egal in welchem Alter. Unterschiede in der Ergebnisinterpretation bei der Diagnostik, gibt es da welche oder?
Ja, gibt es schon. Also bei der jungen Frau, auch das sind jetzt wieder Ergebnisse der letzten 4 Jahre, hat man gesehen, dass auch relativ hochgradige Vorstufen, also CIN2, CIN3, also bei der sehr jungen Frau unter 30, würde ich sagen, eine sehr hohe Rückbildungstendenz haben. Also hier sollte man sehr vorsichtig sein, weil ja auch noch Kinderwunsch besteht und eine Schwangerschaft mit dann bei Zustand nach Chronisation mit einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko verbunden ist. Bei der älteren Frau geht man vielleicht doch etwas großzügiger mit der Chronisation um, um wirklich für die Frau nicht nur diagnostisch eine Sicherheit zu haben, sondern in einem Schritt auch die therapeutische Sicherheit, dass man das auffällige Areal, diese Grenzzone intrazervikal komplett entfernt hat.
Ich würde gerne nochmal allgemein auf das Thema HPV-Infektion zu sprechen kommen. Sie hatten ja auch schon Ängste erwähnt. So ein positiver HPV-Befund kann ja in jeder Phase, in jeder Lebensphase eine beängstigende Diagnose sein, die sicherlich mit vielen Unsicherheiten daherkommt. Was ist Ihrer Erfahrung nach im Umgang mit den Betroffenen besonders wichtig? Gibt es da Tipps, die Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, das A und O ist die ausführliche Beratung. Und für die ist leider in der Praxis manchmal wenig Zeit. Und dann kommt Dr. Google ins Spiel und dann ist die Unsicherheit nochmal um den Faktor 10 gesteigert, weil da steht dann ein Virus, was zu Krebs führt. Und woher habe ich das? Mein Mann geht fremd. Kann ich mit meinem Kind noch in die Badewanne gehen? Was hilft ein Kondom? Was gibt's für Therapien? Und dann ist da sehr viel Angst, viel Unsicherheit mit dabei. Und das Entscheidende ist wirklich, dass man nochmal ganz klarstellt in der Beratung, es gibt auch Flyer, die man dann der Patientin mitgeben kann, der Frau mitgeben kann, wo drin steht, dass eben eine HPV-Infektion oder eine HPV-Positivität in 90% wieder verschwindet. Und 80% aller Menschen unter 30 oder bis 30 hatten in ihrem Leben mehrfach schon Kontakt zu diesem Virus und es ist wieder verschwunden, so wie ein Schnupfenvirus eben auch narbenfrei wieder verschwindet. Ja, aber es gibt eben einige Menschen, die eine gewisse Immunlücke haben und da schafft es dieses Virus, ein sehr altes Virus, eben halt zu persistieren. Also wichtig ist, die Angst zu nehmen, ausführlich zu beraten. Dieses Virus ist per se harmlos, verschwindet in 90%. Der soziale Kontakt kann ganz normal bleiben. Und es gibt eben auch eine Prävention, die sogenannte primäre Prävention, die in vielen Ländern schon dazu geführt hat, dass eben die Vorstufen und das Gebärmutterhalskrebs, also das wird ja sowieso, das ist ja sowieso sehr selten, aber die Vorstufen sind ja das Häufige, deutlich nachlassen. Das ist nämlich die Impfung. Die Impfung in den Ländern, die als Schulimpfung durchgeführt wird, bei den jungen Mädchen, bei den jungen Jungen, bevor der erste Kontakt stattfindet, führt zu einem annähernd 100%igen Schutz. Und leider sind die Impfquoten in Deutschland liegen bei 30-40%, gerade etwas sogar runtergegangen durch Corona, die Diskussion. Also das ist ein tatsächlicher Schutz. Aber das jetzt nebenbei nochmal, Angst ist ein schlechter Berater. Die Sorgen der Patientin, der Frau ernst nehmen, versuchen zu entlasten und der Frau aber auch die Möglichkeit geben, ihre Ängste zu artikulieren. Das ist wichtig.
Ja, das denke ich. Ja, super. Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Das war sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, ein ganz wichtiger Punkt, zur Vorsorge gehen, egal wie alt man ist, ob jung oder alt, und nicht irgendwann aufhören, weil man denkt, es wäre nicht mehr relevant. Ja, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Und ja, ich verabschiede mich von Ihnen, Herr Professor A., ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch an Sie. Da hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Das freut mich, danke.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.